ein beim Jungfamilientreffen 2019. Wir haben wieder einen Höhepunkt vor uns. Wir haben in den letzten Tagen einiges gehört über das Gebetsleben, über das Miteinander als Ehepaar, über die Versöhnung, über Vergebung, über das Sakrament. Wir haben gestern einen wunderschönen Abend der Eheerneuerung feiern können hier in Pöllau, in der wunderschönen Basilika von Pöllau. Und wir haben heute das Glück, dass ein Rosenkranz bewaffneter Priester, ein von Herzen marienverehrender Pfarrer Roger, uns über Stella Maris einen Vortrag halten wird. Stella Maris ist der Stern des Meeres, Stella Orientis, auch oft angerufen, komm uns zu Hilfe, Stern des Orients. Und Maria, dieser Stern, ist vielleicht nicht der Schleifstern, wie wir es in diesen Tagen schon gehört haben, was da die Aufgabe auch des Ehepartners ist, um den Partner dabei zu helfen, in den Himmel zu kommen. Aber vielleicht kannst du uns, lieber Pfarrer Roger, dabei helfen zu verstehen, was die Aufgabe Mariens im Leben von uns Christen ist und wie wir die Mutter Gottes noch besser und konkret in unserem Leben verehren können. Vielen Dank für dein Kommen.
Dankeschön. Ja, dann setze ich mich hin, ja? Sehr gut. Danke, Herr Doktor, für die gute Einbegleitung. Wenn wir heute mitten im belebten Schlosspark sind, mitten im Buschenschank, mitten in einer Feuerwehrhalle, wo es schön heiß ist, drinnen sind und so ein hochkonzentriertes Thema behandeln, dann habe ich schon befürchtet, ich kann nichts Neues sagen, weil es ist schon so viel gesagt worden. Und vor einigen Tagen beim Jugendtreffen war unser Pater Bernhard da, den viele kennen von Heiligen Kreuz bei Wien, und hat zur Jugend einen Motivationsvortrag gehalten über den Rosenkranz, und er hat sich dann meinen riesigen Rosenkranz umgehängt. Ich habe mir einen Rosenkranz gemacht, auf Radio Maria sieht man das natürlich nicht. Der ist fast 2 Meter lang, aus riesigen Holzperlen, und das ist einer der klassischen Rosenkränze, wie er in Pöllau gefertigt wird seit vielen Jahren, 25 Jahren. Diese Idee wurde beim Jugendtreffen geboren, nämlich nicht die Idee, nur Rosenkränze zu machen, sondern das Besondere an diesem Rosenkranz ist, dass er nur einen einzigen Knoten hat, und dieser Knoten ist im Kreuz verborgen drinnen. Dann ist es nicht so schwierig, weil wenn man sonst Rosenkränze knüpft, das ist ja wirklich eine eigene Wissenschaft, das kann man, können nicht alle. Aber der Rosenkranz ist ein äußeres Instrument und eröffnet eine große innere Welt. Wenn wir heute hier sitzen und ich bin gebeten worden, zu diesem Thema Maria etwas zu sagen oder den Titel Stella Maris, dann kommt man nicht vorbei an einem der berühmtesten Zitate eines sehr berühmten Menschen, der vor 1000 Jahren gelebt hat, der heilige Bernhard von Clairvaux. Er war ein großer Marienverehrer. Und er schreibt, und das ist ein wunderbares Wort, das ich hier zitieren darf: Erheben sich die Stürme der Versuchung, befindest du dich inmitten der Klippen der Trübsale, blick auf zum Stern des Meeres, rufe Maria zu Hilfe. Wirst du auf den Wogen des Hochmutes, des Ehrgeizes, der Verleumdung, des Neides hin und her geworfen, blicke auf den Stern. Rufe Maria an. Wenn der Zorn, der Geiz, die Fleischeslust, der Schiff deiner Seele hin und her schleudern, blicke auf zu Maria. Bist du über die Schwere deiner Sünden bestürzt, über den elenden Zustand deiner Seele beschämt? Bist du von Schrecken erfasst bei dem Gedanken an das Gericht? Beginnst du immer tiefer in den Abgrund der Trostlosigkeit und der Verzweiflung zu sinken, denke an Maria. Mitten in Gefahren, Nöten und Unsicherheiten, denke an Maria. Ruf Maria an. Ihr Name weiche nicht aus deinem Mund. weiche nicht aus deinem Herzen. Damit du aber ihre Hilfe und Fürbitte erlangest, vergiss nicht, ihr Vorbild nachzuahmen. Folge ihr, dann wirst du dich nicht verirren. Ruf sie an, dann kannst du nicht verzweifeln. Denk an sie, dann irrst du nicht. Hält sie dich fest, kannst du nicht fallen. Schützt sie dich, dann fürchte nichts. Führt sie dich, wirst du nicht müde. Ist sie dir gnädig, dann kommst du sicher ans Ziel. Das ist so ein schönes Zitat, da ist für jeden was drinnen. Und wenn man hier schaut, dieses zentrale Moment im Stella Maris, Stern des Meeres, erinnert daran, dass auch wir auf einem Meer von Unruhe hin und her geworfen werden in unserem Leben. Wir haben viele Dinge zu bewältigen und viele Nöte zu begegnen. Und darum ist das ein schönes Zeichen, das, was sicher und ruhig steht am Himmel, daran musst du dich orientieren und festhalten. Und wenn ich da diesen Stern des Meeres sehe, das Meer und Maria, ich weiß, alle haben das schon sicher mal gehört, aber ich muss es immer wieder zitieren. Mich tröstet so sehr diese Vision 1888, die der heilige Johannes Bosco gehabt hat. Da ist wieder das Meer und das Meer ist aufgewühlt und die Stürme toben und das Schiff der Kirche, das wankt hin und her. Der Papst am Schiff der Kirche versucht es zu lenken. Und wohin lenkt er es und wo will er es verankern? Es sind zwei Säulen. Es ist eine Säule, auf der die Mutter Gottes steht. Maria, Hilfe der Christen, steht drauf auf der Säule. Und die andere Säule ist jene Säule, auf der, und die ist etwas höher, das ist auch theologisch richtig, die Säule mit der Eucharistie. Und der Papst, die Kirche, hat die Aufgabe, das Schiff zu verankern an diesen beiden Säulen. Und während das geschieht, ist ja nicht nur die See aufgepeitscht und aufgewühlt, sondern es sind viele Angreifer. Also Schiffe greifen an mit spitzen Schnäbeln, mit gefährlichen Waffen. Und es gibt auch Menschen, die brennende Bücher auf das Schiff der Kirche zu werfen versuchen. Wir wissen sofort, das sind die Heresien, das sind die Irrlehren, die die Kirche besiegen wollen. Also wir sehen diesen enormen Kampf und mir kommt vor, das ist ja genau das, was wir in den letzten Jahrzehnten erleben. Ich weiß nicht, ob es die letzten 30, 40 Jahre sind oder sind es 100 Jahre. Jedenfalls, wir sind in einem großen Kampf. Und ich erinnere mich, ich habe dieses Bild vor vielen Jahren einmal, wie ich hierher gekommen bin im Jahr 2006, auf das Pfarrblatt gegeben, auf das Titelblatt. Und da hat es eine schöne Diskussion dann gegeben anschließend. Ein Priester hat zu mir gesagt, das ist nicht das Bild von der Kirche, das wir haben. Manche wollen immer so viel Frieden haben, aber es ist kein Friede. Wir stehen in einem echten Kampf und das müssen wir wissen. Und die See ist aufgepeitscht und ich glaube, die Kirche ist ein Schiff. Aber wir können auch sagen, jede Familie ist ein Schiff. Und auch die Familie wird angegriffen. Auch da wirft man brennende Schriften mitten in die Familie hinein. Heute würde man keine Bücher werfen, man würde eher sagen, das ist das Internet. Da schleicht sich in die Familien das Gift ein über das Internet. Also wir stehen wirklich in der ganzen Pornografie, Angriff und Kampf, den wir zu führen haben. Und so ist es auch wichtig, die Familie als Schiff zu sehen und auch die Familie zu verankern bei der Eucharistie und beim Rosenkranz und mit der Lehre der Kirche. Der große letzte Kampf, und ich glaube, wir stehen mittendrin. Ich rede bewusst so kämpferisch. Jemand hat mir mal gesagt, was das ist so kämpferisch, so diese Bilder, die du verwendest von Krieg und Kampf. Dann sage ich, das ist nicht meine Erfindung, das habe ich von einem gewissen, wie heißt der da, Paulus hat er geheißen. Da zieht die Rüstung Gottes an, setzt auf den Helm des Heiles, nimmt das Schwert des Geistes in die Hand. Und dann habe ich jemanden so gekonnt, und dann sind still, weil die Bibel kann man nicht ausräumen von dieser kämpferischen Sprache. Oder ich scheue mich nicht, den Rosenkranz als Waffe zu bezeichnen. Die Frage ist nur, gegen wen wird die Waffe eingesetzt? Die Hölle hat Angst vor den demütigen Worten des Rosenkranzes, die mit einem demütigen unaufgeregten, vertrauenden Herzen gesprochen sind. Aber zurück zum Kampf. Der letzte große Kampf wird gehen um die Frage von Ehe und Familie. Das ist nicht ein Wort von mir, sondern von der verstorbenen Schwester Lucia aus Fatima. Der letzte große Kampf. Darum ist das, was wir hier tun beim Familientreffen, wo wir hier Gnaden danken, wo wir Vorträge hören, wo wir uns sozusagen, wieder kriegerisch, wo wir uns aufrüsten, das ist was enorm Politisches, was wir tun. Es wird nur neue Politiker geben, Klammer auf, und neue Bischöfe, Klammer zu, wenn es ein Milieu gibt, aus dem Menschen hervorwachsen können, die diesen Kampf überhaupt kämpfen können. Weil sonst sind sie alle allein. Also wir sind, wenn wir hier in diesen Tagen sind, ein Beitrag zur Schaffung eines Milieus, aus dem ja später jene Personen hervorwachsen werden, wo wir noch staunen werden, wer aus unseren Kreisen kommt. Ich denke mir immer beim Jugendtreffen, wenn ich Jugendlichen so sehe, das sind die zukünftigen Priester, das sind die Schwestern. Aber man müsste auch sagen, und da sind zukünftige Politiker drinnen. Und später können wir sagen, kannst du dir erinnern, der unser Bundeskanzler, ich kann mich erinnern, so klar war er am Jungfamilientreffen war er. Und das, ohne ein Milieu gibt es das nicht. Ich erinnere mich immer an einen ganz großen Marienverehrer, an sein Buch Johannes Paul II. Und sein Buch heißt Geschenk und Geheimnis über sein Leben. Und hier versucht er in vielen Kapiteln auch auszudrücken, er als Papst, wie er da steht, ist nur denkbar, dass er aus diesem polnischen Milieu herausgewachsen ist. Er, der aus der Bedrängnis kommt von Nationalsozialismus und Kommunismus und ein treu katholisches Volk, bringt solche Größen hervor. Und das ist jener Papst, der auch gesagt hat, mein Lieblingsgebet ist der Rosenkranz. Alles kann ich hineinlegen in dieses Gebet. Und dieser Papst hat die Fähigkeit gehabt, mitten im Trubel zu versinken in Kontemplation, in ein hingebungsvolles Gebet an die Mutter Gottes. Ich meine, wenn wir das Radio hier haben, der Schrecken für jedes Radio, aber auch für Fernsehen ist, wenn gerade keine Action ist. Und da war der Papst in Polen und dann war einmal, glaube ich, er hat eine Viertelstunde vor dem Allerheiligsten in Stille verbracht. Und die Kameras haben nicht mehr gewusst, wo sie noch hinzoomen sollen. Und im Radio haben sie gewiss schon ausgeschalten gehabt, weil sie gewusst haben, da ist die Leitung scheint tot zu sein. Aber dieses Gebet von Johannes Paul II. Hat mich so fasziniert, sein Festhalten am Rosenkranz. Und wenn wir heute hier sind und ich soll ein paar Dinge über Maria sagen, dann muss ich jetzt erzählen von meiner Erfahrung, meiner ersten Erfahrung mit dem Rosenkranz. Die war nämlich wirklich interessant. Ich bin mit drei Leuten, einer von diesen dreien war damals ein gewisser Kaplan Sterninger, wenn Sie den kennen, auf eine Reise gefahren nach Griechenland auf den Berg Athos. Und ich war ganz frisch, also in der Kirche drinnen sozusagen. Und da waren zwei Burschen mit und dann sagen die drei anderen im Auto, auf der Weg Käfer war es, beten wir einen Rosenkranz? Und ich denke mir, was kommt denn da jetzt? Und ich weiß noch immer, die vielen Kurven da Richtung auf den Berg Athos, da wenn man hinfährt. Und die haben einen Rosenkranz gebetet. Ich habe gedacht, das Gebet hört gar nie wieder auf. Also, das war wirklich eine Erfahrung der Langweiligkeit des Rosenkranzes. Und es waren halt auch die vielen Kurven, die mich zu keiner Konzentration kommen ließen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir in unseren Familien ein Gebetsleben entfalten. Wenn man jeden Tag, ich sage einmal, charismatisch betet und frei betet, ich garantiere Ihnen, das hält man nicht durch. Das hält man nicht durch. Ich habe auch manchmal solche Gebetsergüsse gehabt, wenn ich so richtig voll war, dann habe ich gebetet. Und wenn halt nichts da war, habe ich nicht gebetet. Aber das erste Mal, wo ich begonnen habe, regelmäßig etwas zu beten, das war für mich Medjugorje. Wie ich damals gedacht habe, naja, die sieben Vaterunser, sieben Ehre sei dem Vater, sieben Gegrüßt seist du Maria, Glaubensbekenntnis davor. Das war der Beginn für mich eines geordneten Gebetslebens. Und da sehe ich wieder die Mutter Gottes. Die Pädagogik der Mutter Gottes ist verblüffend einfach. Also wenn jemand Esoteriker werden will oder New Age werden will, das ist so kompliziert. Die Bücher, da kriegst du Kopfweh mit der Ätherleib und Astralleib und was da für Schwingungen gibt. Nein, die Mutter Gottes ist so einfach. Das ist die gesunde katholische Ernährung. Und dann kann ich mich erinnern, das war für mich der Beginn des Gebetslebens. Und wenn ich heute schaue, ich möchte niemanden aufdrängen, wie er beten soll, aber ich kann es nicht mehr wieder sagen, für mich gibt's nichts Schöneres als Tabernakel aufreißen, hinknien, Rosenkranz nehmen und einfach beten. Und aus dieser Erfahrung heraus habe ich gedacht, das kann aber nicht jeder Laie, den Tabernakel aufreißen oder sagen wir öffnen, das klingt nobler. Sondern wie können möglichst viele Anteil bekommen an diesem Geschenk, das ich habe als Zugang, als Priester, der eine Kapelle einrichten kann. Und das ist unsere ewige Anbetung. Und es ist manchmal wäre interessant, einmal nachzurechnen, wie viel Rosenkränze bei uns in Böller das ganze Jahr in der ewigen Anbetung abrollen. Also jemand hat einmal gesagt, ein junger, heute ist er Arzt geworden, ein junger, damals ein Jugendlicher, hat einen Rosenkranz genommen, hat zu mir gesagt, und jetzt hauen wir den Teufel die Jacke voll. Das war in Medjugorje. Das ist wirklich, aber es ist so, wenn wir den Rosenkranz beten, dann passiert etwas. Und das Schöne für mich ist am Rosenkranz, man muss nicht daran denken, was man betet. Wenn man beginnt, denkt man sich, jetzt muss ich so richtig gut beten. Gegrüßt seist du Maria, Herz voll der Gnade, der ist mit dir. Man braucht gar nichts denken, gar nichts. Es ist einfach wie wenn ich einen Bach habe daneben, ich sitze irgendwo im Gebirge, ich genieße es und dann rauscht der Bach. So ist für mich der Rosenkranz. Und manchmal kann es mir passieren, dass ich ein Anliegen habe, da kann ich gar nichts meditieren. Da geht es mir um dieses Anliegen, da kreise ich um dieses Problem. Dann geht es mir so, dass ich plötzlich wirklich in einem Gesetzchen zu wohnen beginne. Zum Beispiel bin ich bei der Hochzeit von Kana dabei. Ich beobachte, ich sehe den Trubel, ich höre den Lärm. Aber wenn ich genau schaue, schleicht da hinten eine Gestalt vorbei. Was macht denn die? Ah, der Jesus ist auch da. Und sie flüstert ihm was ins Ohr. Er sagt so ein bisschen was mit Nein und was war da jetzt? Ich war dabei, ich bin dabei. Ich bin da in den Szenen des Lebens Jesu und Mariens dabei. Das heißt, der Rosenkranz hat alle Phasen des und Stadien des Gebetes in sich. Das heißt, ein ganz mündliches Gebet, wo eigentlich fast nichts passiert äußerlich, bis hin zu einer Art von Kontemplation, in die ich eintrete. Aber wie gesagt, ich möchte nicht meine Frömmigkeit anderen überstülpen, aber es scheint mir eine Zentralfrömmigkeit zu sein, die Eucharistie und der Rosenkranz. Und dann bin ich wieder bei diesem Bild mit dem weiten Meer und dem Schiff, das festgemacht wird an diesen Säulen. Und dann heißt es in diesem Traum, oder dieser, es war kein Traum, aber Don Bosco hat immer versucht, es ein bisschen zu verschleiern, es war eine Vision. Und dann hat er gesehen, und das war interessant, da gab es auch andere gute Boote. Es waren nicht nur Angreifer. Da hat es Boote gegeben, die in diesem Kampf sich ferngehalten haben, außen, die in abwartender Stellung waren. Und wie der Kampf vorbei war, sind die Boote näher gekommen. Und da sehe ich unsere Brüder und Schwestern in der evangelischen Kirche, ich denke jetzt vor allem an die Evangelikalen, weil die zucken ja fast aus, wenn ich sowas sage wie jetzt mit der Mutter Gottes und die haben wirklich Angst, dass Jesus geschmälert wird, dann kann man immer wieder ihnen sagen, wissen Sie, wer der größte Marienverehrer überhaupt ist? Das ist genau Ihr Jesus. Also, aber ich sage, Sie werden das noch entdecken, weil in diesem großen Kampf werden Sie bei uns Zuflucht suchen. Und mir kam vor, dass diese Zeiten, in denen wir jetzt stehen, in diese dramatischen Zeiten, verlangen aber ein friedliches Herz. Also Sie kennen das vielleicht auch und ich auch, man surft im Internet, man liest die verschiedenen katholischen Websites und könnte in eine äußerste Unruhe, Bedrängnis und Angst geraten und kann sogar dahin geraten, dass man sagt, eigentlich ist der Kampf eh verloren. Und das ist aber eine Falle. Wenn man nur das Negative sieht. Und ich finde das so schön, man kann mit der Mutter Gottes zusammen das Positive sehen, die Bilder des Evangeliums. Das heißt, das ist mein Fernseher. Der Tabernakel ist mein Fernseher. Und wie ich begonnen habe mit der Anbetung, das war schon, ist ja schon 30 Jahre her, oder 33 Jahre, habe ich am Anfang ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich Rosenkranz gebetet habe. Weil ich immer gedacht, das ist so. Da ist Jesus und wenn ich Rosenkranz bete, ist ein Mariengebet. Und ich kann ja das Jesus wegnehmen. Bis ich draufgekommen bin, dass der Rosenkranz nicht ein Gebet ist, wo Jesus im Tabernakel ist und da bin ich und in der Mitte steht Maria und ich sage, du Mutter Gottes, sei meine Böse, aber könntest du zwei Schritte ein bisschen umgehen? Danke, danke. Weißt, ich schaue auf Jesus, deinen Sohn. Bis ich draufgekommen bin, die Mutter Gottes steht gar nicht zwischen mir und Jesus. Ich bin in der Mutter Gottes und sie ist in mir. Ich schaue mit ihren Augen, ich höre mit ihren Ohren, ich bete und verbinde mich mit Jesus, mit ihrem Herzen. Das heißt, wenn man es vielleicht jetzt so ein bisschen wie eine Wolke sagt, ich befinde mich im Milieu der Mutter Gottes. Also das war am Anfang wirklich meine Angst, wie ich die Mutter Gottes entdeckt habe, dass ich Jesus schmälere. Und das ist die Marienverehrung mit dem Kopf, der ist schon wichtig. Aber die Marienverehrung mit dem Herzen kennt keine Angst. Es gibt keine zu viel Verehrung der Mutter Gottes. Gibt's nicht. Weil wer mit Maria geht, geht mit Jesus. Das heißt, wenn man in einem Gebetsleben wachsen will, dann braucht man die Mutter Gottes. Und für mich ist Medjugorje so genial. Es gibt ja tausende Botschaften, wahrscheinlich zigtausende. Aber die Kernbotschaft ist ganz einfach. Sie besteht aus drei Worten. Das erste Wort ist betet. Das zweite Wort ist betet. Und das dritte, jetzt weiß es jeder, betet. So, fertig. Das war's. Mir hat jemand einmal gesagt, ein jemand, der in der Immobilienbranche tätig ist, der verkauft Immobilien, hat er gesagt, es gibt drei wichtige Dinge beim Verkauf einer Immobilie. Die Lage, die Lage, die Lage. Ich weiß nicht, stimmt, das hat einer gesagt. Und dann dachte ich, das ist ja wie betet, betet, betet. Nächste Frage, ja wie lernt man beten, Mutter Gottes? Was sagt sie dann? Beten, jetzt wird es kompliziert. Beten lernt man nur durch Beten. Das ist die Handschrift des Himmels. Und wie sollen wir beten? Mit dem Herzen. Was heißt Gebet mit dem Herzen? Das heißt, dass wir im Gebet sozusagen hingegeben und hingegossen sind vor Gott. Wir wissen aber, dass es manchmal einen Bienenschwarm im Kopf gibt oder ein Wespennest da drinnen, da geht's nur so um, ich bringe die ganze Unruhe des Alltags mit hinein in mein Gebet. Aber beten, wie gesagt, lernt man nur zu beten. Beginnt einfach zu beten. Und sie sagt, dann könnt ihr jetzt fragen, wann sollen wir beten? Dann sagt sie, sucht euch eine Zeit des Tages, wo ihr in Frieden beten könnt. Die ist ziemlich modern, die Mutter Gottes. Die kennt das moderne Leben. Es geht oft wahrscheinlich nicht. Manche schaffen es. Wäre schön, wenn es so ginge. Dass es ein Morgengebet gibt oder es gibt am Nachmittag eine Fixzeit oder am Abend. Ich muss sagen, in meinem Leben, ich kämpfe jeden Tag um diese Zeit. Normalerweise gibt es für mich jeden Tag eine Stunde Anbetung vor dem Allerheiligsten. Und ich denke mir die ganze Zeit, wann entschlüpfe ich dem Alltag und flüchte vor den Tabernakel? Und es gelingt fast jeden Tag. Außer es ist Jugendtreffen, Familientreffen, dann komme ich am wenigsten zum Beten. Aber da beten wir so viel anderes. Aber es ist so schön, diese Fixzeit zu haben, diese Spezialzeit mit dem Herrn. Man hat ja die Messe auch noch als Priester. Es gibt dann immer noch die Gebetszeiten, die Laus, die Wespe und die Lesehorn und die Komplett. Und manchmal packe ich es mit hinein, aber diese Exklusivzeit mit dem Herrn. Und wenn jemand sagt, ja, aber das schaffe ich nicht, dann ist es demütig und gut, wenn man sagt, okay, eine Stunde geht nicht, ich nehme 15 Minuten. Ich habe das so gemacht am Beginn. Ich war dann in einer Wohngemeinschaft mit Studenten, mit dem Sterninger zusammen war das, mit dem damaligen geplanten Sterninger. Und wir haben eine Hauskapelle gehabt. Und ich habe mir gedacht, und jetzt betest du jeden Tag eine Stunde. Das habe ich geschafft, nämlich innerlich auch nicht. Dann habe ich in der Demut gesagt, okay, machen wir eine halbe Stunde. Und wie ich gesagt habe, es wird eine halbe Stunde, innerhalb von 3 Tagen war es eine Stunde. Der Herr hat mir nur gezeigt, nicht du machst das. Das ist meine Gnade, die ich dir gebe. Der Rosenkranz ist ein geniales Gebet. Jemand hat beobachtet, das finde ich interessant, es gibt ja 3 klassische Rosenkränze. Aber es gibt ja seit Johannes Paul II. Eigentlich 4. Aber die Klassiker bleiben noch immer 3, so schön der 4. ist. Und wenn man diese 3 Rosenkränze zusammenrechnet, die Ave Maria, das habe ich noch bis jetzt gar nicht bemerkt gehabt. Dann kommt raus, also wenn man drei Rosenkränze betet, betet man die Einleitung ja nur einmal und nicht dreimal normalerweise. Dann kommen raus die Zahl 153. Jeder, der das Evangelium ein bisschen kennt, wird diese Zahl schon wo gefunden haben. Der reiche Fischfang. Dicke, fette Fische aus dem See Genezareth. 153. Und so könnte man wirklich den Rosenkranz auch sehen wie ein Netz, in dem ich alle meine Gebete einfüge. Man könnte mal ein Experiment machen, man muss nicht immer so verkopft beten, aber ich habe mir mal einen Rosenkranz auf ein Blatt Papier gezeichnet, so ganz groß, alle Kugeln, und habe in jede Kugel, und da sind ja doch 56, einen Namen hineingeschrieben von einem Menschen. Und dann habe ich so gebetet, den Rosenkranz, und habe bei jeder Kugel für einen gebetet. Kann man auch einmal machen. Und das habe ich dann mit einer Jugendgruppe auch gemacht. Alle Jugendlichen mussten diesen Rosenkranz mit Namen vollschreiben. Also 59. Danke fürs Mitrechnen. Aber 153 Fische sind im Netz. Also ich finde das genial, dass es jemand gezählt hat und beobachtet hat. Der Rosenkranz soll uns als Familie auch begleiten. Und wenn eine Familie nur ein Gesetzchen Rosenkranz miteinander betet, mit aller Unruhe, und da geht's häufig so um, wenn die Kinder klein sind, also ich als Priester lebe ja in ziemlich stillen Gefilden in meinem Pfarrhof und genieße es sehr, aber ich war dann vor zwei Monaten einmal bei einer Familie da in der Nähe auf Besuch, und dann haben sie gesagt, betest mit, heute Abend haben wir unser Abendgebet. Ich war so beeindruckt davon, wie die Kinder da gebetet haben. Die Kleinen haben da weitergelärmt und gespült. Die muss man ein bisschen holen, dann hinziehen, wieder neu. Ja, das ist so, Familie, da große Unruhe. Aber wenn eine Familie betet, was das für ein Wert ist. Oder wenn ich jetzt so große Turbulenzen momentan gehabt habe und habe, oder das weiß man nicht so genau, dann ist es so schön, wenn da ein Mädchen am Treffen, gerade jetzt vorher, eine halbe Stunde vorher, sagt, schau, die Mutter gesagt, schau, die hat für sie auch da gebetet. Ihren Rosenkranz, den sie da gemacht hat, im Böller. Da habe ich gesagt, du, danke zu dem siebenjähriges Mädchen, danke, dass du gebetet hast. Die Kinder mit ihrem Gebet haben nämlich Sprengkraft. Das ist unglaublich, was Kindergebete bewirken. Und damit werden wir gewinnen, mit dem Rosenkranz in der Hand. Ich denke jetzt an eine Botschaft für Priester in Medjugorje, gibt es Sonderbotschaften in diesem Botschaftenheft, die sind sehr selten. Und es gibt eine Botschaft von den ersten 3 Jahren, die hat mich so nachdrücklich beeindruckt, weil sie eine Botschaft war für Priester. Es kommt wieder was ganz Einfaches. Priester, betet den Rosenkranz, damit der Satan die Unruhe, die er jetzt in die Kirche bringen will, nicht hineinbringen kann. Priester, betet den Rosenkranz. Ich kenne auch Priester, die weggegangen sind vom Priestertum, die sich in eine Beziehung verstrickt haben, die sozusagen weggeheiratet haben. Aber ich wage es hier zu behaupten, das Ganze beginnt mit dem Verlassen des Gebetes. Ein Priester, der nicht mehr wirklich betet, ist ein bedrohter Priester. Ich frage mich manchmal, wie andere Priesterkollegen das aushalten ohne die eucharistische Anbetung. Und ich glaube, dass in jeder größeren Pfarre muss es eine ewige Anbetung geben. Und das wäre kein Problem. Die Menschen sehnen sich danach. Wie beginnt in einer Pfarre eine ewige Anbetung? Ich glaube, dass das Idealfall wäre, wenn ein Priester ganz allein beginnt. Ich bin so dankbar dem Priester, der mich dazu gebracht hat, Priester zu werden, der das Werkzeug war, ich sage noch einmal seinen Namen, Sterninger, der damals eine Hauskapelle eingerichtet hatte in seinem Pfarrwohnung. Und wir sind dann nach der Reihe in seine Wohnung eingezogen, bis wir 12, 14 junge Burschen waren. Und das Zentrum, das Herz, war die Kapelle. Sicher ist es schön, wenn der Tabernakel offen ist, aber es wäre auch schön, wenn jemand sagt, ich gehe am Tag einmal ganz still in eine Kirche und ich knie in der Kirche, und wenn es nur einige Minuten sind. Wie schön ist es auch als Priester, wenn man in eine Kirche kommt, in seine eigene Kirche auch, und merkt, da sind nicht nur Leute, die sich bewundern, boah, sind die Sachen schön, ist diese Gotik schön und diese Barockmalereien ist auch schön, aber das Schönste ist, wenn jemand dort sitzt und einfach betet. Mit dem Gebet beginnt alles, die Erneuerung des Menschen, die Erneuerung der Familie, die Erneuerung der Kirche. Ich erinnere mich noch, wie ich hier Kaplan war in Böllau, das war im Jahr 1990, das ist auch schon ein bisschen länger her, bin ich hier Kaplan worden und die ersten Jugendlichen habe ich sammeln dürfen und wir haben begonnen, im Gebetskreis zu beten. Und wenn jemand zu beten beginnt, da beginnt wirklich plötzlich etwas tiefer zu werden. Und das war so eine bezeichnende Szene, da war ein Mädchen, die war am Sonntag in der Kirche und die ist, wie man am Sonntag nach der Messe alle aufstehen und rausgehen, die ist einfach sitzen geblieben. Einige Minuten hat ihren Kopf geneigt und hat gebetet. Sie ist übrigens da im Treffen, 1990. Dann kommt der Organist zu mir. Da hinten. Ich glaube, da hat jemand schwere Probleme. Da muss ich schauen. Wenn einer der Kirche sitzen bleibt und etwas vertieft wird, dann glauben gleich alle, der hat Probleme. Die haben einfach weitergebetet, einfach nachklingen lassen, dieses Ereignis. Ich möchte noch eine Szene, die Sie vielleicht schon gehört haben, Ihnen nahebringen. Mich hat das so fasziniert. Wie viel Zeit habe ich überhaupt für den Vortrag? Bitte? Ich glaube, bis 45. Bis 45? Ah, da passt doch. Haben wir da ein paar Minuten. Vielleicht haben Sie es alle gehört, aber es war ein nigerianischer Bischof. Der Name ist fast unaussprechbar. Jedenfalls Bischof von Maiduguri. Und der hat eine Vision gehabt und er hat unter großem Druck gebetet, schwere Last der Sorgen, dass ganze Gemeinden ermordet und ausgerottet werden durch diese muslimischen Banden, diese Boko Haram. Und er hat gebetet in seiner Kapelle vor dem Allerheiligsten, den Rosenkranz. Was passiert dann? Das war Ende 2014. Ich habe in der Kapelle vor dem Allerheiligsten den Rosenkranz gebetet. Plötzlich erschien mir Jesus. Jesus hat nichts zu mir gesagt. Er hat in seinen Händen ein großes Schwert, das er mir angeboten hat. Ich habe es genommen. Und in dem Moment, in dem ich es in der Hand gehabt habe, wurde daraus ein Rosenkranz. Das ist interessant. Dann habe Jesus dreimal gesagt, Boko Haram ist verschwunden. Boko Haram ist verschwunden. Boko Haram ist verschwunden. Das ist ja eine tolle Geschichte, das können wir mit unseren Problemen machen. Wenn auf unsere Familie ein Problem zurollt, wenn uns etwas quält, dann sagst du, das Problem ist verschwunden. Das wäre durch Gebet. Und wenn das in solchen Fällen geht, ich glaube, das ist ein Zeichen für die ganze Welt. Die Bedeutung, heißt es dann weiter, der Vision ist ihm nicht sofort deutlich geworden. Mir war klar, dass wir mit dem Rosenkranz Boko Haram vertreiben können. Er habe zunächst nicht darüber sprechen wollen, doch dann habe er gespürt, dass der Heilige Geist ihn dazu dränge. Er habe zunächst mit den Priestern seiner im Nordosten Nigerias gelegenen Diözese darüber gesprochen. Vor wenigen Tagen, das war im 2014 die Meldung, hat er bei einem Kongress über Religionsfreiheit in Madrid über seine Vision gesprochen. Ich finde das faszinierend. Da ist schon wieder diese kriegerische Sprache oder auch die Bilder. Er gibt ihnen ein Schwert. Und ich glaube, wenn wir wirklich lernen, an der Hand der Mutter Gottes zu gehen, dann führt sie uns durch den Rosenkranz in die Tiefe des Gebetes. Ich habe eine Zeit gehabt, da habe ich gedacht, dass so ist. Am Anfang betet man mündlich und nur den Rosenkranz und später legt man ihn weg, braucht man nicht mehr. Da betet man dann ohne Worte. Kann durchaus sein. Aber alle, ich sage noch einmal, alle Stadien und Stufen des Gebetes sind im Rosenkranz enthalten. Also es gibt nichts Schöneres als in großen Frieden und vielleicht ein bisschen äußerer Stille den Rosenkranz zu beten. Für Männer ist das besonders wichtig, diese Stille und Gesammeltheit. Bei den Muttis funktioniert es, da zerrt links ein kleines Kind und rechts ein kleines Kind. Also da muss man auch lernen, die Kontemplation mitten in der Aktion und in der Angespanntheit. Ich denke immer wieder drüber, wie meine Mutti damals, als ich klein war, für die Fahrschule gelernt hat. wie die die Fahrschule gelernt hat, weiß ich nicht. Wir sind links und rechts neben ihr gestanden und sie hat versucht, ihr Büchel da zu lesen. Das erinnere ich mich heute noch. Und so ist es vielleicht auch im Gebet. Aber es gibt für Familien einen Trost, für junge Familien. Man bleibt nicht Jungfamilie. Man und es kommt eine Zeit, wo die Kinder ihr Moped packen und dahin sind. Dann muss man erst wieder beten. Also es gibt Mütter, die ganze Nächte beten müssen, dass sie unverletzt heimkommen. Also Boko Haram ist verschwunden, kann auch heißen, die falschen Freunde sind verschwunden, diese Gefahr und Verführung ist verschwunden. Aber dass wir wissen können, wir haben eine große Macht und Gnade im Gebet. Ja, wenn ich heute diesen Rosenkranz mit habe, den habe ich mir eigentlich gemacht, also für katechetische Zwecke. Aber ich habe mich so gefreut letzte Woche, dass der Pater Bernhard den so umgehängt hat. Mein neues Pfarrblatt ist vor 3 Tagen herausgekommen. Titelbild, großer Rosenkranz, Pater Bernhard mit dem Rosenkranz. Wenn wir mit dem Rosenkranz in der Hand durchs Leben gehen, werden wir auch siegreich sein und alle Schwierigkeiten überwinden. Danke fürs Zuhören.
Wenn ich es technisch schaffe, dann möchte ich nicht mehr viel dazu hinzufügen. Man sieht, wie dein Herz brennt, nicht nur für das Gebet des Rosenkranzes, sondern für unsere Mutter, für unsere aller Mutter, die sich nichts anderes wünscht,
bitte noch drauf
als bleiben. Zu beten und zu beten. Vielleicht gibt es die ein oder andere Frage, wie das im Alltag einer Jungfamilie aus der Sicht eines Priesters umsetzbar ist. Oder auch die ein oder andere Frage, die sonst noch jetzt während des Vortrags gekommen ist. 1 oder 2 Fragen sind möglich. Dann würde ich bitten, aufzuzeigen, dann komme ich mit dem Mikrofon. Mich würde interessieren, was kann jemandem helfen, der jung ist oder auch was kann Kindern helfen dabei, die Freude und das Interesse am Rosenkranzgebet zu entdecken?
Also ich bin keine Jungfamilie, aber ich glaube, dass es so wichtig ist zu wissen, dass Kinder einfach wahrnehmen, wenn gebetet wird, da ist die Mama friedlich, da ist der Papa friedlich. Sie spüren diesen Hauch der Gnade. Sie sind vielleicht nicht konzentriert, finden das Gebet vielleicht auch ein bisschen lang und sogar langweilig, aber es wird in ihre Herzen ganz dieses eingepflanzt, dieses Gespür, wo der Friede ist und wie der Friede in die Familie kommt.
Vielen Dank. Gibt es noch eine Frage? Oder ein kurzes Zeugnis, eine kurze Hinzufügung zu dem bisher Gesagten zum Rosenkranzgebet. Mir fällt, weil der Name Sterninger jetzt ein paar Mal gefallen ist, ein Zitat von ihm aus den letzten Tagen ein. Wir haben so gesprochen, wo man den Rosenkranz beten kann, und er hat gesagt, man soll nicht während dem Gebet Radfahren, aber man kann während des Radfahrens beten. Und das hat mir auch geholfen, nachdem ich gerne auf dem Fahrrad sitze. Und so denke ich, kann man das auch übersetzen für die Hausarbeit, für das Kind, das einen Wutanfall hat, für den Partner, der sich nicht so verhält, wie man es von ihm erwartet, weil die Mutter Gottes diesen Frieden nicht nur in ihrer Zeit gelebt hat, sondern auch uns versprochen hat, wenn wir uns an sie wenden. Dann danke ich noch einmal von Herzen für dieses Herzenszeugnis, für den Rosenkranz und für die Liebe zur Mutter Gottes und freue mich auf eine Fortsetzung.
Danke, danke. Aber vergessen wir auch nicht, Sie noch zu grüßen. Es wollte eigentlich am Beginn des Vortrags tun, aber dann bin ich so schnell eingestiegen, jetzt werden wir die Mutter Gottes am Schluss grüßen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und es segne euch und eure Familien und alle, die am Radio mitgehört haben, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Mit Maria, Schritt für Schritt, Jesu Mutter, sieget mit Maria, Hand in Hand, in das Himmels Heimatland.